Erinnerungen sind für uns etwas Wichtiges, etwas Gutes, nicht wahr? Es ist keine neue Wahrheit, weil wir oft diese Erinnerung vor uns haben. Wir als Menschen, wir brauchen viele Erinnerungen und Zeichen oder Symbole. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Ich habe viele Geburtstage dieses Jahr in meinen Kalender eingetragen, hier von der Eckstein-Gemeinde, damit ich diese wichtigen Daten vor meinen Augen habe. Ich möchte daran erinnern, wenn ihr auch Geburtstag habt. Im Mai haben Jody und ich unsere dieses Jahr 19. Hochzeitstag. Das müsste ich nicht in meinen Kalender eintragen. Den Tag werde ich nie vergessen. Sicher tragen wir aber einen Termin ein, um diesen besonderen Tag in unserem Leben zu feiern. Was an dem Tag in 2002 geschehen hat, ist uns so wichtig, dass ich sogar einen Ring trage, jeden Tag meines Lebens als Zeichen und Erinnerung. Der Ring ist ein Symbol von meiner Beziehung mit meiner Frau. Und diese Beziehung ist bei der Hochzeit, oder diese Beziehung, die bei der Hochzeit geschlossen war, ist eine Beziehung, wo ich ständig an meine Frau denke, wo ich Aufmerksamkeit und einfach viel Energie und Emotionen in ihr investiere. Meine Frau ist einfach so wichtig, dass ich diese Erinnerung bei mir ständig habe. Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich sicher, dass ich mit Jody schreibe. Ich habe auch Fotos von Jody bei meinem Handy, weil diese Beziehung so wichtig ist. Als Menschen brauchen wir viele Erinnerungen, weil es uns einfach ist, zu vergessen oder vielleicht abgelenkt zu werden von den Sachen, die tatsächlich sehr wichtig sind. Ich meine nicht, dass wir unseren Ehepartner vergessen würden, aber wir wissen bestimmt in unserer Beziehung mit dem Herrn, auch im Glauben, dass es viele wichtige Prinzipien gibt von der Schrift, die für uns als Menschen sind so einfach, dass wir abgelenkt sind. Auch von Gott selbst. Das ist, was wir im Alten Testament sehen. Ich lese kurz 5. Mose 6, Verse 10 bis 13 vor. Ihr müsst nicht diesen Text aufschlagen. Ihr könnt einfach zuhören. In 5. Mose, fast am Anfang der Bibel, nicht ganz am Anfang, nicht vom 1. Mose, aber Mose hat geschrieben hier in 5. Mose, Kapitel 6, Abvers 10, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und außen gehauen Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, dann haben wir hier in Vers 12 von 5. Mose 6, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen schworen. Auch wenn wir diese Stelle vorlesen, und ich hoffe, dass ihr gut zugehört habt, wir können auch daran denken, oh, ein Volk, das einfach in der Sklaverei in Ägypten gewohnt hat, ein Volk, das von Gott, von der Hand Gottes ausgeführt ist, der so einen Wunder getan hat vor den Leuten, wie kann es sein, dass sie auch Gott vergessen? Aber Gott hat geschrieben, pass auf, behüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Warum hat er das geschrieben im Alten Testament? Weil wir als Menschen diese Erinnerungen brauchen. Es ist so nötig, dass wir diese wichtigen Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, vor unseren Augen führen. Täglich, regelmäßig, ständig. Genau wie es undenkbar ist, dass ich oder das Mann seine Ehe vergisst, so ist es auch undenkbar, dass wir nicht regelmäßig an Gott denken. Und besonders, dass wir nicht regelmäßig an die Erlösung denken. Und nicht nur, dass wir allgemein an Gott denken, sondern dass wir regelmäßig daran denken oder nachsinnen oder diese Wahrheiten vor unseren Augen führen, dass Gott uns erlöst hat, dass Gott uns errettet hat, dass er uns wiederkauft hat. Das ist, was das Wort Erlösung tatsächlich braucht. Gott hat uns, oder bedeutet, meine ich, Gott hat uns geschaffen, und wir gehören Gott. Er ist der Schöpfer, wir sind die Schöpfung, wir gehören ihm. Aber durch die Sünde sind wir von Gott abgefallen, wir sind weg von ihm gegangen. Und durch das Kreuz hat er uns wieder gekauft. Zweimal gekauft. Wir gehören ihm sowieso als Schöpfung, aber durch das Kreuz hat Gott das bezahlt, was nötig war, um uns zu retten. Das ist unsere Lösung. Und wir sind heute wieder in Markus Evangelium, Kapitel 14. Und jetzt könnt ihr die Bibel aufschlagen. Markus 14 werden wir heute anschauen, Verse 12 bis 21. Und hier in unserem Text, Markus 14, wir schauen die letzten Tage des Lebens Jesu an. Und Markus hilft uns heute, ein paar gute Wahrheiten vor den Augen zu führen, die wir als Erinnerungen brauchen. In Markus Kapitel 14, Verse 12 bis 21 werden wir heute in unserer Predigt zwei Erinnerungen von unserer Erlösung sehen, die für den gesunden biblischen Glauben essentiell sind, super notwendig sind. Zwei Erinnerungen, die wir in unserem Text sehen. Und diese Erinnerungen haben etwas zu tun mit unserer Erlösung. Und ich verstehe auch, wenn wir diesen Text lesen, es kann sein, dass wir super schnell durchlesen und denken, okay, es gibt eigentlich nicht viel hier im Text. Aber es gibt viel hier im Text. Viele gute oder zwei gute Ermutigungen, die oder Erinnerungen, die so ermutigend sind, die helfen uns einfach im Glauben, eine feste Beziehung mit Jesus zu haben, ständig an ihn zu denken, diese gute Beziehung mit ihm zu pflegen. Und die Erinnerungen brauchen wir. Lass uns den Text anschauen. Ich werde den Text vorlesen. Markus 4, 10, Verse 12 bis 21. Ihr könnt den Text anschauen. Ich lese den Text vor. Markus hat für uns geschrieben, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, das heißt zu Jesus, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Vers 13, und er sendet zwei seine Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Dann in Vers 17. Und als es Abend geworden war, kam er, das heißt Jesus, mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn, einer nach dem anderen, doch nicht ich? Und der Nächste, doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Ganz am Anfang in unserem Text mit Vers 12 sehen wir, dass wir beim ersten Tag der ungesäuerten Brote sind. Und in diesem Vers, Vers 12, sehen wir ganz kurz, oder vielleicht kurz, ich bin nie kurz, wenn ich predige, ich versuche kurz zu sein, wir sehen zwei Sachen die wir erklären müssen. Und diese zwei Sachen helfen uns, den Kontext zu verstehen. Es gibt so viel hier in Vers 12, den wir anschauen könnten. Und wenn wir ein bisschen darüber sagen, dann können wir den Kontext hier in der letzten Woche, sogar in den letzten Tagen des Lebens Jesu sehen. Wir können die Sachen gut verstehen. Wir haben hier in unserem Text das Fest, die zwei Sachen, das Fest der ungesäuerten Brote und dann auch das Passafest. Die passen super auch zu unserem Kontext hier in der Ecksteingemeinde, weil wir bald Karfreitag und Ostersonntag feiern. Wir sind sowieso in dieser Jahrzeit am Ende des Lebens Jesu. Und das haben wir auch hier in unserem Text. Passt perfekt zu dieser Jahrzeit. zu diesem Monat, auch zu dieser Woche. Wir werden dann hier in der Ecksteingemeinde vier Predigten oder Botschaften in den nächsten zwei Wochen haben und halten hier in der Ecksteingemeinde, die dieses Thema behandeln. Wir haben die Predigt heute, dann haben wir Karfreitag, Ostern und dann am Sonntag danach wird Thomas von der nächsten Stelle predigen, wo wir das Abendmahl anschauen hier in unserem Text von Markus. Und dann haben wir hier in unserem Text gelesen, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, hier haben wir ein Fest, das die Erlösung, die Errettung Israels aus Ägypten feiert. Das war das Ziel von diesem Fest, einfach zu feiern, dass Gott Israel errettet hat. Erinnert ihr euch, dass Gott 9 Plagen an Ägypten geschickt hat? Ja, eigentlich 10. Ja, 10 insgesamt, aber zwischen dem 9. und 10. Plage hat Gott bestimmte Anweisungen für das Passe gegeben in 2. Mose 12. Es gibt einige Verse, die ich vorlesen möchte. Könnt ihr 2. Mose 12 aufschlagen mit mir? Wir werden nicht so viel Zeit in 2. Mose verbringen, aber es ist hilfreich, den Kontext zu verstehen, wenn wir den Text von 2. Mose 12 anschauen. Zuerst in Vers 14. Wie ich gesagt habe, Gott hat 9 Plagen an Ägypten geschickt. Die haben gelitten unter verschiedenen Umständen mit Fliegen und Blut auch. Das Wasser ist einfach ins Blut gewandelt. War schwierige Zeiten. Und wir verstehen auch, dass durch diese Plagen Pharao hat sein Herzen nicht verändert. Er war nicht bereit, das Volk wegzulassen oder gehen zu lassen. Und dann Gott hat diese bestimmten Anweisungen zum Volk Israel gegeben für das Fest der ungesäuerten Brote oder auch das Passefest. Und wir lesen zuerst in 2. Mose 12, Vers 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Aber warum haben wir diese Anweisung von Gott? Weil in dieser Zeit hat Gott gesagt, ich werde euch aus Ägypten führen. Und ihr kennt diese Geschichte gut, nicht wahr? Besonders hier in der Kinderstunde in der Ecksteingemeinde. Gott hat gesagt, ich werde euch aus Ägypten führen. Aber diese Sache wird so schnell passieren, ihr müsst bereit sein, jetzt abzufahren, einfach wegzugehen. Und das heißt auch, keine Zeit, um Brot in der normalen Weise vorzubereiten. Er hat gesagt, es wird einfach so schnell gehen. Dann in Vers 12 von 2. Mose, oder Vers 17 von 2. Mose 12, und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Dann lesen wir in Vers 34 von 2. Mose 20. Und das Volk trug seinen Teig, ehe er gesäuerte war, ihre Backschlüsseln und ihr Mantel gebunden auf ihren Schultern, weil Gott getan hat, was er versprochen hat. Und dann in Vers 39, und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, ungesäuerte Brotflaten, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten könnten, und sie hatten sich sonst keine Wegzehrung zubereitet. Und Gott hat einfach gesagt, hier haben wir so einen großen Moment in der Geschichte Israels, wo Gott Israel aus Ägypten geführt hat. Die haben keine Zeit gehabt, normales Brot vorzubereiten. Und Gott hat gesagt, hey, jedes Jahr braucht ihr diese Erinnerung. Ihr sollt auch für 7 Tage Brot ohne Hefe eigentlich essen. Und wir verstehen, wie lecker Brot ist, nicht wahr? Ich rede oft von Fleisch hier vorne. Aber Brot ist auch etwas Gutes, nicht wahr? Auch Brot, das wir essen. Mit Hefe, so weich und einfach. Besonders, wenn das Brot warm ist, frisch vom Ofen. Und jetzt habt ihr alle Hunger, nicht wahr? Ist auch okay, es ist fast Frühstückzeit, weil wir die Uhr umgestellt haben gestern Abend. Oder Apple hat das für mich gemacht eigentlich. Brot ist so lecker, wir essen Brot und wir denken nicht an etwas Besonderes, wenn wir Brot essen. Es ist einfach ein Teil des normalen Lebens. Aber Gott hat gesagt, für sieben Tagen sollt ihr ungesäuertes Brot essen, Brot ohne Hefe. Habt ihr schon sowas gegessen? Ja, vielleicht einmal, macht es Spaß. Aber meiner Meinung nach, es ist nichts besonders lecker. Deswegen gehen wir, würde ich sagen, nicht in die Bäckerei und finden 20, 30 Arten von ungesäuertem Brot. Es ist nicht so lecker. Aber Gott hat gesagt, hier, sieben Tage müsst ihr einfach feiern, was Gott getan hat in eurem Leben, weil wir diese Erinnerung brauchen. Dann später auch in 5. Mose, ihr müsst nicht 5. Mose aufschlagen, aber in 5. Mose, wenn Gott diese Regeln wiederholt hat, hat er auch in Vers 3 von 5. Mose 16 gesagt, du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst 7 Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten denken. Und hier ganz klar und deutlich, Gott hat gesagt, ihr braucht diese Erinnerung. Und hier in unserem Kontext, in Markus Evangelium, haben wir das Fest, diese 7 Tage, wo die Leute einfach Brot so gegessen haben. Wir haben in unserem Kontext, in Markus Evangelium, diese Erinnerung, dass Gott Israel erlöst hat. Das ist der Punkt, nicht wahr? Durch alle diese Bibelstellen, die wir in 2. Mose angeschaut haben, hier ist der Punkt, hier ist eine Erinnerung in unserem Kontext, dass Gott Israel erlöst hat. Und ihr wisst, das ist zu dieser Zeit des Jahres, was wir auch in 2. Mose sehen, ein Symbol gibt, das sogar großartig ist oder großartiger ist als nur das Brot. Und wenn ihr diese Traditionen kennt, ist es nicht nur, dass sie 7 Tage Brot gegessen haben damals. Wir haben auch in unserem Kontext, was wir in Vers 12 sehen von Markus 14, es war die Zeit für das Fest, als man das Passahlamm geschlachtet. Diese zwei Sachen, die wir hier in unserem Kontext zu erklären haben, das Fest vom Brot und auch das Passahlamm. Und in 2. Mose 12, wo wir früher waren, ab Vers 12, bevor den Anweisungen für das Fest des ungesäuertes Brot, wir haben auch in Vers 3 von 2. Mose 12, Gott hat diese Anweisung gegeben, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und spricht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Nach der Zahl der Zählen, dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. In der Hermeneutik, nachdem wir so eine Stelle lesen, oft fragen wir oder stellen wir die Frage, wir fragen uns und wir stellen die Frage, wenn wir ein wiederholtes Wort sehen, dann müssen wir die Frage stellen, warum ist das Wort da? Und habt ihr ein Wort in diesem kleinen Text von 2. Mose 12, 3 bis 6 gesehen, das oft wiederholt ist? Lamm. Ihr sollt ein Lamm nehmen. Lamm, 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 Lamm. 5-mal habe ich Lamm vorgelesen von diesem Text. Und das zeigt uns hier, dass in diesem Fest des Passes, im Passa, das Lamm ist super wichtig. Und dann lesen wir weiter in 2. Mose 12, Verse 12 bis 14. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen. Von Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Gütern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen. wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Gott möchte, dass wir auch in unserem Kontext von Markus 14 verstehen, was für eine Erinnerung in unserem Kontext steht. Wir haben das ungesäuerte Brot zu feiern, das Gott Ägypten oder Israel von Ägypten ausgeführt hat. Und dann haben wir hier auch das Lamm. Und das Lamm war eigentlich das Herzstück oder das Herzstück des Passefests. Und in unserem Text, wir verstehen, dass Jesus und seine Jünger eigentlich Gäste in Jerusalem waren. Zurück zu Markus 14. Wir waren im Alten Testament, wir haben gesehen, zwei große Erinnerungen in unserem Kontext. Und dann hier haben wir von Vers 12, was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Wo willst du, oder die Jüngern haben zuerst ihn gefragt, wo willst du, dass wir hingehen und das Passe zubereiten, damit du es essen kannst. Und dann in Vers 13, Jesus sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt. Und dann hier sehen wir in unserem Text drei interessante Sachen. Zuerst, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Und hier ist die Anweisung oder der Befehl, dem folgt, wo er hingeht. Und da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und dann drittens, er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns. Sehr interessant, was passiert hier ist. Und dann habe ich auch in den Kommentaren und in meinem Studium zwei Optionen gesehen, wie wir diese Aussage von Jesus verstehen können. Zuerst, nicht nur einige, sondern viele schreiben, dass Jesus so klug war und so vorbereitet war, dass er vor dieser Woche schon mit diesem Hausherrn gesprochen hat. Und er hat einfach alles organisiert, damit, wenn Jesus diese Frage hört, dass er diese Antwort geben könnte und sagt, oh, ich habe schon alles erledigt. Als Mensch haben viele geschrieben, dass Jesus einfach so in der Lage war, alles im Voraus vorzubereiten. Ist eine Option, aber ist eigentlich nicht die Option, die ich glaube, die beste Option ist für unseren Text. Die andere Option, die wir sagen können oder haben können vor uns, ist die Überzeugung, dass Jesus in seiner Souveränität alles organisiert hat. In seiner Souveränität als Gott alles organisiert hat, damit wir in Markus 14, Vers 12, diese zwei kleine Aussagen lesen können. Das Fest, wir lesen beim Fest der ungesäuerten Brote, wir lesen vom Passalam und Jesus in seiner Souveränität als Gott hat alles so organisiert und gesehen, dass er diese Worte reden könnte, einfach zu den Jüngern und es ist passiert, sicher. Und ich bin der Überzeugung, dass diese zweite Option die beste ist. Nicht, dass wir sagen, ja, Jesus hat so einen guten Plan durch sein iPhone damals, dass er schon mit dem Hausherrn gesprochen hat und alles reserviert hat. Ist möglich, aber ich denke nicht, das ist, was Markus möchte, dass wir von Jesus hier sehen. Ich denke, dass Markus möchte, dass wir sehen, durch diese wunderbaren Teilen, die zusammenkommen, wie wichtig diese Erinnerungen sind, vom Alten Testament, die in dieser Woche, nicht nur in dieser Woche passiert haben, sondern an diesem Tag geschehen müssen. Jesus hat alles so organisiert, um das Licht, um Licht auf sich selbst zu werfen. Und das werden wir auch in den nächsten drei Predigten sehen, nach dieser Predigt. Und wir werden sehen, wie wichtig es ist, dass durch das Passa im Alten Testament alles einfach auf Jesus fokussiert ist. Und dann lesen wir in Vers 16 von Markus 14, und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Es ist erstaunlich, was hier passiert ist. Und diese Verse 12 bis 16 zeigen uns, dass Gott hat einen genauen Punkt ausgewählt und organisiert, um seinen Plan für die Erlösung durchzuführen und zu erfüllen. Es ist wunderbar, was hier passiert ist. Und das bringt uns zu unseren ersten Erinnerungen in dieser Predigt von unserer Erlösung, die so notwendig ist für uns. Die erste Erinnerung, die wir brauchen, ist, du musst oft an den souveränen Plan Gottes für die Erlösung denken. Genau wie wir im Alten Testament diese Erinnerungen hatten, so auch im Neuen Testament, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, müssen wir oft an den souveränen Plan Gottes für die Erlösung denken. Auch es ist erstaunlich, alles, was passiert ist in 2. Mose 12, ist eigentlich auf Markus 14 fokussiert. Und das werden wir auch in der nächsten Stelle von Markus Evangelium sehen. Alles, was im Alten Testament passiert, oder diese Zeichen, Symbole, die wir im Alten Testament haben, sind in Jesus erfüllt. Aber das ist ein Teil von der Predigt, die kommt. Was wir sehen in der ganzen Bibel, ist, dass Gottes Plan für die Erlösung das Herzstück der Bibel ist. Natürlich ist die Ehre Gottes wichtiger als unsere Erlösung. Wir werden nicht durch die Gemeinde gehen und sagen, hey, ich bin so wichtig. Ich bin im Zentrum, weil wenn ich die Bibel lese, ich lese ständig von meiner Erlösung. Das werde ich vermeiden in mir. Und das möchte ich, dass ihr auch in euch vermeidet. Wir würden nicht sagen, wir sind im Zentrum, sondern Gott ist im Zentrum. Und Gott hat die Entscheidung getroffen, seine Ehre und Herrlichkeit zu zeigen, indem er Sünder wie ich erlöst, erkauft, errettet. Was wir hier in unserem Text sehen, wir sehen den souveränen Plan Gottes für die Erlösung durch das Alte Testament, auf Jesus fokussiert hier in Markus 14. Und wir müssen oft an diesen Plan denken. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns errettet hat in dieser Weise. Wir denken nicht vergessen, was Gott für uns getan hat. Und dazu haben wir in unserer Gemeinde Abendmahl. Und Markus wird uns auch durch das Abendmahl führen. Die ist die nächste Predigt. Aber hier haben wir auch eine Erinnerung vom Alten Testament, das wir gesehen haben, dass wir auch am Ende dieser Woche oder nächster Woche uns vor den Augen führen werden. Und dann werden wir am Freitag auch, genau wie wir heute Morgen getan haben, wir werden über Jesus reden. Wir werden über Jesus singen. Und was haben wir von Jesus heute gesungen? Dass er ein Lamm ist. Das haben wir auch im Alten Testament gesehen. Das habe ich heute schon erklärt, dass Jesus das Lamm ist. Warum ist auch das Wort Lamm uns so wichtig? Warum ist das Wort Lamm so wichtig? Oft, wenn wir an Tiere denken, vielleicht wenn wir Kinderstunde machen oder mit Kindern spielen, mit welchen Tieren spielen die Kinder gern als Spielzeuge? Elefant ist riesig groß, nicht wahr? Oder Löwe, ja, das ist ein Tier. Etwas Kräftiges, etwas Mächtiges. Wie oft spielen die Kinder mit einem Lamm? Ja, vielleicht, wenn wir so ein Kuscheltier haben, die ganz kleinen Kinder, aber besonders die Jungs später im Leben, die immer noch jung sind, Kinder sind, die möchten nicht mit dem Lamm spielen. Wir möchten etwas Großes, etwas, das andere Tier auch auffrisst, etwas mitmacht. Aber hier hat Gott gesagt, wir haben Jesus einfach vor uns als Lamm dargestellt. Und das werden wir nicht nur im Alten Testament sehen, das sehen wir auch im Neuen Testament. Das kommt auch in der nächsten Predigt. Und nicht nur im Alten Testament, sondern für die Ewigkeit werden wir Jesus als das Lamm kennen. Und für die Ewigkeit werden wir Jesus als das Lamm preisen. Könnt ihr Offenbarung 5 aufschlagen? Offenbarung 5. Wir haben diese Stelle mal vorgelesen hier in unserer Markus-Reihe. Aber diese Wahrheiten sind so schön als eine Erinnerung, die wir brauchen. Einfach an den souveränen Plan Gottes zu denken, was er für uns getan hat, wie er uns erlöst hat, wie er uns rettet. Das ist so wichtig. Ist Offenbarung 5, ab Vers 1, lesen wir von dieser Offenbarung, die Johannes aufgeschrieben hat. Und ich sah in der Rechten dessen, auf dem Thron saß, ein Buch. innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublechen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden würde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublechen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Jude ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln zu brechen. Vers 6, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendige Wesen und inmitten der Ältesten stand ein, und hier ist das Wort wieder, Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind. Die Ausgesandten sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegeln zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für uns und Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und hier ist der Plan Gottes für die Erlösung, die wir nie vergessen dürfen. Gott hat den Plan gemacht, den souveränen Plan gemacht, Jesus als Lamm zur Welt zu schicken, damit er für uns sterben würde. Und durch sein Blut sind wir erlöst. Durch sein Blut sind wir wieder gekauft. Gott hat uns gekauft durch das Blut Jesu. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott hat nicht gesagt, mit diesem Plan auch, nachdem Jesus zur Welt kam, Gott hat nicht gesagt, da im Himmel, mal schauen jetzt, was soll mit Jesus passieren. Gott hat sogar die Entscheidung getroffen, bevor Jesus zur Welt gekommen ist, dass Gott Menschen in dieser Weise retten wird. Das sehen wir später, oder in Apostelgeschichte 2, Vers 23, ich lese einfach vor, Petrus hat gepredigt, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen am Kreuz geschlagen und getötet. Das ist der souveräne Plan Gottes für unsere Erlösung. Und wir dürfen nicht vergessen, die Erlösung ist das Herzstück der Bibel. Wir müssen daran denken. Und hier ist eine praktische Frage, wenn wir diese einfachen Wahrheiten von der Bibel vor unseren Augen führen. Hier ist eine praktische Frage, von dieser Erinnerung auch. Was stört dich momentan in deinem Leben, dass Gottes souveräne Plan für die Erlösung nicht abdeckt? Was in deinem Leben ist deine große Sorge momentan? Was stört dich? Was für eine Last trägst du? Und ich verstehe, das Leben ist das Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und das Leben ist nicht immer einfach. Und wir wünschen, dass das Leben einfach ist. Wir wünschen, dass alles einfach läuft. Wir wünschen auch, dass das Herz in uns immer sich freut auch. Aber wir verstehen, dass es nicht immer so im Leben ist. Wir verstehen, dass durch die Sünde, entweder wenn wir sündigen, oder vielleicht, wenn eine andere Person sündigt, dass wir unter Sünde in dieser Welt leiden. Und wir freuen uns auf die Ewigkeit eines Tages, wenn wir nicht mehr mit Sünde oder unter Sünde leiden müssen. Aber so oft die Sünde in unserem Leben tragen wir als so eine große Last. Manchmal sündigen wir. Und wir haben diese Gedanken. Was soll ich mit meinem Leben tun? Wie kann es sein, dass Gott mich liebt? Und dann denken wir daran, wie können wir einfach diese
schlechte Gefühle bearbeiten oder durcharbeiten? Wie können wir daran arbeiten, diese schlechte Gefühle wegzunehmen? Und wir denken, okay, was ich in meinem Leben tun soll, ist vielleicht ein bisschen mehr spenden, wenn ich ein bisschen mehr Geld gebe. Oder vielleicht soll ich mehr aktiv in der Gemeinde sein. Weil wenn ich aktiv bin, dann wird Gott mich lieben. Oder wir denken daran, oh ja, vielleicht wenn ich durch die Bibel lese. Das kann auch mit allen passieren, dass wir denken, wenn ich einfach meine stille Zeit habe, dann wird Gott mich lieben. Aber diese Gedanken sind nicht auf diese Erinnerung basiert. Die sind nicht die Erinnerungen, nicht die Gedanken, die Gott möchte, dass wir haben. Natürlich werden wir daran streben, in der Gemeinde aktiv zu sein. Natürlich werden wir daran streben, die Bibel zu lesen. Aber nicht, um etwas zu verdienen von Gott. Sondern, dass ich immer diese Erinnerung vor mir habe, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er das Lamm ist. Dass auch in Gottes souveränen Plan, Gott hat sogar vorgesehen, dass Jesus in dieser Weise für mich sterben wird. Und dann durch diese wunderbare Wahrheit, hat Paulus auch geschrieben in Römerbrief 8, Vers 1, eine Stelle, die ihr kennt. So gibt es jetzt keine Verdämmnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist, was wir hier in Markus 14 sehen. Vom Alten Testament haben wir diese Erinnerungen, die einfach auf Jesus fokussiert sind. Und in Gottes souveränen Plan hat er einfach entschieden, dass wir erlöst sind durch das Blut Jesu. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unsere Aktivitäten in der Gemeinde, nicht indem ich gehorche. Die sind alle gute und wunderbare Sachen, aber ich brauche ständig diese Erinnerung vor mir. Ich bin erlöst, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich bin erlöst, weil das Lamm Gottes für mich gestorben ist. Er hat sein Blut gegeben, ich habe Leben bekommen. Und daher möchte ich, oder wann dieser Wahrheit, möchte ich natürlich Gott dienen. Aber ich muss mich ständig daran erinnern, dass es so ist mit Gott. Wir haben noch mehr in unserem Text anzuschauen, Markus 14, Abvers 17. Könnt ihr wieder Markus 14 aufschlagen? Ich verstehe, dass wir einige andere Bibelstellen aufgeschlagen haben, aber wir sind zurück in Markus 14. Ab Vers 17, und dann sehen wir, dass Jesus auch mit seinen Jüngern gegessen hat und die haben ein interessantes Gespräch gehabt. Markus 17, als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen und als sie zu Tisch saßen und essen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und wir kennen diese Geschichte auch, das ist nicht Neues für uns. Wir verstehen, was hier passiert ist. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht ich, und der nächste, doch nicht ich. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Das ist sehr interessant, was wir hier in diesem Absatz auch sehen von Markus 14. Jetzt feiert Jesus das passe mit den Jüngern, mit den Zwölfen. Die waren 13 insgesamt, Jesus mit 12 Männern. Die haben gegessen, nicht wie wir vielleicht denken, am Tisch, sondern die waren mehr am Liegen neben dem Tisch zu essen. Und die haben das passe gefeiert, die haben das Brot gegessen, die haben auch das Lamm gegessen. Und in einem Gespräch hier am Tisch hat Jesus eine Bombe fallen gelassen. Jesus hat nicht nur gesagt, hey, ich werde sterben, was wir auch in Markus Evangelium schon gesehen haben. Jesus hat nicht nur gesagt, ich werde leiden, das haben wir auch in Markus Evangelium gesehen, das werden wir auch sehen in den nächsten Predigten von Markus Evangelium. Aber Jesus saß am Tisch, er war da und er hat mit den Zwölften, mit den Jüngern, mit den Männern, die für mindestens die letzten 3 Jahre mit Jesus gegangen sind, die haben Jesus gehört. Die haben die Wunder gesehen, alles, was wir in Markus 7 gepredigt haben. Die haben mit den eigenen Augen gesehen. Jesus hat einige geheilt. Die waren krank und dann waren sie gesund. Jesus hat auch Dämonen ausgetrieben. Erinnert ihr euch Markus 5, wo dieser Mann so nicht nur einen Dämonen hat, sondern eine Legion. Tausende von Dämonen. Niemand könnte ihn binden. Aber der Herr Jesus, er hat das gemacht. Die Männer, alle 12, haben gesehen. was Jesus getan hat. Alle 12 Männer haben auch gehört mit den Ohren, was Jesus gepredigt hat. Und erinnert ihr euch durch Markus Evangelium, wir haben so oft gesagt, dass Jesus mit einer Vollmacht gelehrt und gepredigt hat, die niemand anderes hat. Die haben diese Worte vom Mund Jesus gehört. Die haben die Stimme Jesus, das ist mir einfacher zu sagen, die haben die Stimme Jesu gehört. Alles, was sie gehört haben, und dann dann haben wir hier in unserem Text Jesus am Tisch und er sagt zu denen: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Hier ist aber eine Frage, die ich an euch habe. Ich habe euch gesagt im Absatz vor unserem Text hier, dass Jesus in seiner Souveränität organisiert hat, dass die zwei Jünger so einen Mann sehen würden, der so einen Wasserkrug trug. Die würden auch so ein Zimmer finden, die sie brauchen für das Passafest. Alles hat Jesus in seiner Souveränität organisiert. Jesus hat auch hier gesagt, dass einer von den 12 ihn verraten würde. Ist es möglich, dass Jesus schon wusste, wer dieser Jünger war, wer dieser Mann war? Natürlich, 100%. Dann hier ist die Frage: Warum hat Jesus eigentlich nicht gesagt am Tisch, der Judas, er ist Verräter, er wird mich verraten? Habt ihr auch gesehen in unserem Text, Vers 19, da fingen sie an, die 12, oder eigentlich vielleicht die 11, können wir sagen, die anderen, die waren betrübt. Dann fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn, einer nach dem anderen: Doch nicht ich. Und der Nächste: Doch nicht ich. Jesus könnte in diesem Moment alle diese Spannung wegnehmen. Versteht ihr, was ich meine? Jesus könnte in diesem Moment, er könnte einfach sagen: Einer wird mich verraten und es ist Judas. Er ist der Übeltäter, weg mit ihm. Das könnte er machen. Hat Jesus das getan? Nein. Es war 100% möglich. Ich kann mir vorstellen, auch als einer von den Jüngern, es würde mir so viel einfacher sein, wenn Jesus sagt: Oh, es war der. Oh ja, nicht mich. Dann würde ich nicht die Frage stellen wie die anderen. Ich würde einfach sagen: Sicher. Ich freue mich, dass ich nicht ihn bin. Aber das hat Jesus nicht getan. War 100% möglich. Das ist nicht, was er in Markus 14 getan hat. Könntest du dir vorstellen, wie es war für diese Männer, die am Tisch mit Jesus saßen und gedacht haben: Wer könnte es sein? Könnte ich der Verräter sein? Kann es sein, dass ich auch Jesus verrate? Diese Spannung, die Jesus eingebaut hat hier in diesem Gespräch, war 100% bewusst. Jesus hat sogar gesagt hier in Vers 20, einer von den 12, der mit mir das Brot und die Schlüssel eintaucht, der ist der Verräter. Und das bringt uns zu unserer zweiten Erinnerung von unserer Erlösung, die so notwendig ist. Wir müssen als Erinnerung, wir brauchen, dass wir oft an unsere Reaktion auf Gottes Plan für die Erlösung denken. Du musst oft an deine Reaktion auf Gottes Plan für die Erlösung denken. Nicht nur, dass wir Zeit verbringen, um daran zu denken, dass Gott uns erlöst hat. Nicht nur, dass wir diese wunderbare Wahrheit vor den Augen führen, dass Gott uns errettet hat durch das Blut Jesu, sondern dass wir oft uns die Frage stellen: Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich auf das Evangelium, auf diese wunderbare Wahrheit? Das heißt, dass wir uns selbst prüfen müssen. Wir müssen das Herz in uns anschauen und uns prüfen, herauszufinden, ob wir durch diese wunderbare Wahrheit der Erlösung tatsächlich an das Evangelium glauben oder nicht. Und das sehen wir hier in unserem Kontext. Das ist auch, vielleicht könnte es sogar ein Seminar sein. Aber wir reden nicht von der Volksmenge hier. Wir reden von den 12, die mit Jesus waren. Und einer Mann von den 12 war der Verräter, wie ich gesagt habe. Er hat alles gesehen, alles gehört. Und er hat eigentlich nicht an das Evangelium geglaubt. Er hat nicht an Jesus geglaubt. Er hat keine echte Beziehung mit Jesus. Und wenn wir das so sehen und wie Jesus auch diese Ansage gemacht hat, einer wird mich verraten, und alle haben gesagt, oh, ich kann es sein, dass ich der Verrater bin, dann sollen wir auch daran denken, okay, es ist etwas Gutes, es ist etwas Hilfreiches, die ist eine gute Erinnerung, wenn ich mich frage, wie ist meine Beziehung oder wie geht es meiner Beziehung mit dem Herrn? Habe ich eigentlich eine gute, gesunde Beziehung? Das hat auch Paulus gelehrt in zwei Bibelstellen, von 1. Korinther und 2. Korinther. Wenn ihr 1. Korinther aufschlagen möchtet, das darft ihr, sonst lese ich einfach den Text vor. Ihr kennt 1. Korinther 11 gut in der Eckstein-Gemeinde. Hier in unserer Gemeinde haben wir die Gewohnheit, Abendmahl zu feiern am Anfang des Monats. Einmal im Monat feiern wir Abendmahl. Und wir stehen hier vorne jedes Mal als Leiter und wir reden von 1. Korinther 11 vor. Ab Vers 23, dann sagen wir, wir lesen einfach die Worte Paulus. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten würde, von Markus 14, Brot nahm. Dann hat er auch gesagt, nehmt es. Dann hat er gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dann hat er auch den Kelch genommen. Und dann hat Jesus gesagt, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und dann lesen wir oft bis zum Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Diese erste Erinnerung, die wir brauchen, Gottes souveräne Plan für die Errettung, die Wahrheit führen wir vor den Augen. Dann hat Paulus geschrieben in Vers 27 von 1. Korinther 11, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und hier in Vers 28 hat Paulus diese Anweisung gegeben, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch vielen Schwachen und Kranken und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Paulus hat gesagt, wenn wir diese einfache Wahrheit des Evangeliums vor uns haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir durch sein Blut erlöst sind, dann sollen wir auch uns die Frage stellen, glaube ich tatsächlich an diese Wahrheit? Und habe ich so eine lebendige Beziehung mit dem Herrn, wo ich sagen kann, ja, ich würde sogar Abendmahl nehmen, in einer Weise, wo es mir bewusst ist, dass ich 100% glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er 100% mein Stellvertreter ist, dass er 100% getan hat, was ich brauche, um erlöst zu werden. Habe ich 100% Vertrauen zum Herrn Jesus? Und wenn ich Ja sage, dann möchte ich auch mir die Frage stellen, heißt es dann, dass ich versuche, meine Sünde zu erkennen in meinem Leben und auch zu bekennen und eine gesunde Beziehung mit dem Herrn zu haben. Und nicht, dass wir denken, es ist nicht nötig, es ist eigentlich, ich bin einfach ein normaler Mensch, ich versuche hart zu arbeiten, ich versuche alles in Ordnung zu halten und das reicht mir auch, das reicht aus, ich bin gut genug. Jesus möchte, dass wir auch uns prüfen, das Herz in uns prüfen. Das hat auch Paulus geschrieben in 2. Korinther, Vers 13 oder Kapitel 13, Vers 5 hat er geschrieben, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Es ist so nötig, dass wir, nachdem wir diese wunderbare Wahrheit vom Evangelium vor den Augen führen, dass wir uns die Frage stellen, was mache ich dann mit dieser Wahrheit? Glaube ich an das Evangelium? Bin ich Nachfolger Jesus? Bin ich 100% dabei, ihm zu folgen? Das ist einfach, wie es ist in der Gemeinde, in dieser gefallenen Welt. Es wird auch viele in den Gemeinden geben, die vielleicht christlich aussehen oder vielleicht die Gemeinschaft genießen oder die vielleicht die Musik sogar genießen in einer Gemeinde, aber die haben keine echte Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und Jesus, Markus eigentlich, hat für uns aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat in Markus 14, damit wir verstehen das Evangelium und dass wir uns die Frage stellen, was habe ich mit dem Evangelium getan? Die Konsequenzen sind sehr groß zu dieser Erinnerung, besonders zur zweiten Erinnerung. Die erste Erinnerung, das Evangelium, dass Gott einen souveränen Plan hat für die Erlösung, super wichtig. Das ist das Evangelium. Diese zweite Erinnerung, was machst du denn mit dieser Wahrheit? Was machst du mit dem Evangelium? Wir müssen daran denken auch, dass die Konsequenzen sehr, sehr groß sind. Zurück zu unserem Text in Markus 14, den letzten Vers für heute, Vers 21. Jesus hat gesagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Das haben wir schon gesagt. Apostelgeschichte 2, Gott hat schon diesen souveränen Plan gemacht, wie er Menschen erlösen würde. Es steht fest, man kann das nicht verändern. Man kann das nicht verändern. Aber Jesus hat hier gesagt, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Sehr heftig, diese Aussage Jesu, was er hier gesagt hat. Wir möchten auch, natürlich sind wir nicht Judas in dieser Weise. Jesus ist nicht hier im Zimmer und wir werden ihn nicht verraten in der gleichen Weise. Aber Jesus hat auch in unserem Text uns gezeigt, durch diese Erinnerung, wir müssen aufpassen. Gottes Plan für die Erlösung ist das Herzstück der Bibel. Und diese Frage, wie reagierst du auf den Plan Gottes, ist die große Frage deines Lebens. Natürlich haben wir große Fragen im Leben, nicht wahr? Wen werde ich heiraten? Wohin werde ich umziehen? Was werde ich beruflich machen? Wie wird Rente aussehen? Wann werde ich sterben? Viele große Fragen, die wir im Leben stellen. Aber es gibt keine andere große Frage, als was machen wir mit Jesus? Wie stehen wir mit dem Herrn heute? Haben wir eine Beziehung mit Jesus? Oder wir sollen uns auch die Frage stellen, was hindert uns vom Glauben und wahren biblischen Nachfolge? Lohnt es sich nicht, dich mit diesem Plan und dieser Frage zu beschäftigen? Nicht nur für die, die vielleicht niemals zum Glauben gekommen sind, aber wie wir auch von Paulus gelesen haben, 1. Korinther und 2. Korinther, dass wir auch Zeit nehmen, uns zu prüfen. Was liebe ich in diesem Leben mehr, als ich den Herrn Jesus liebe? Bin ich bereit, auch Buße zu tun, diesen Götzen abzugeben, um dem Herrn Jesus 100% zu folgen? Er ist würdig. Wir müssen einfach ihm folgen. Und als Menschen brauchen wir viele Erinnerungen. Diese Wahrheiten, die ich gerade eben gesagt habe, die sind nicht neu. Wir haben die schon gepredigt durch Markus Evangelium. Diese Predigt auch könnte man von anderen Predigten hier der Eckstein-Gemeinde zusammenbasteln. Nichts Neues, habe ich gesagt. Aber wir brauchen diese Erinnerungen. Als Menschen brauchen wir viele Erinnerungen. Und in unserem Text heute haben wir zwei gesehen von unserer Erlösung, die für den gesunden biblischen Glauben notwendig sind. Zuerst, du musst oft an den souveränen Plan Gottes für die Erlösung denken. Diese einfache Wahrheiten des Evangeliums. Wie hat Gott mich errettet? Die brauchen wir ständig vor uns. Und dann müssen wir oft unsere Reaktion auf Gottes Plan für die Erlösung denken und uns prüfen, uns evaluieren, damit wir Gott folgen können in einer gottfolgefähigen Weise. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten einfach mit dir reden, auch in Demut, weil wir verstehen, dass wir in uns selbst nichts Wunderbares sind. Herr, wir erkennen und bekennen, dass wir die Schöpfung sind und dass du der Schöpfer bist. Und Herr, wir freuen uns, dass du so ein Gott bist, der bereit war und bereit ist, uns zu erlösen. Herr, auch wenn wir diese Schuld für uns gemacht haben. Herr, wenn wir durch die Sünde schuldig vor dir sind und wenn wir auch weiterhin in diesem Leben mit Sünde kämpfen und sogar sündigen werden, Herr, wir freuen uns, dass du so ein Gott bist, der rettet. Herr, danke, dass du auch so bereit warst, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du zur Welt gekommen bist und für uns gestorben bist. Herr, wir haben eigentlich keine Hoffnung außer dir. Du bist unsere Hoffnung. Das, was du getan hast am Kreuz, können wir nicht in uns selbst schaffen. Und wir möchten einfach in diesem, wir möchten einfach an diese Wahrheit glauben. Wir möchten ständig, dass wir das Herz in uns ermutigen mit diesen einfachen Wahrheiten, dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, weil du das getan hast. Und Herr, in diesem Leben, wir möchten dir folgen, wir möchten dich ehren, wir möchten gute Entscheidungen treffen, damit wir das tun, was du möchtest, aber wir freuen uns so sehr, dass du gnädig und barmherzig bist. Sei mit uns heute oder auch diese nächste Woche, besonders während wir uns auf Ostern vorbereiten, Herr. Wir möchten ständig, dass wir an dich denken und nicht vergessen, was du für uns getan hast. Amen.